aus dem Umfragetief zu dem Comeback des Wahlabends. Dabei sah das vor ein paar Monaten noch ganz anders aus. Die Linke landet bei 8,8% der Wählerstimmen und hat sich damit seit der letzten Bundestagswahl fast verdoppelt. Einen neuen Mitgliederrekord gibt's auch für die Partei und einen ganz klaren Wahlsieg bei den jungen Wählerinnen und Wählern. Wie hat die Linke das gemacht? Welche Rolle spielen die sozialen Medien? Und ist das alles nur ein kurzer Hype? Uwe Jahn aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin beobachtet die Linke seit Jahren ganz genau und war am Sonntag dabei, als die Konfettibomben knallten. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Krogmann. Heute ist Dienstag, der 25. Februar. Hallo Uwe.
Hallo. Ich war bei der Wahlparty dabei, so zwischen Ungläubigkeit, wahnsinniger Erleichterung. Als die Prognose kam, also um 18 Uhr, die erste Prognose, also die ersten Zahlen, da gab es dann sogar eine Konfettikanone und Blumensträuße und es kamen auch die Spitzenkandidaten schon gleich auf die Bühne. Das ist fast unüblich eigentlich.
Lasst sie auf die Bühne kommen, lasst sie zur Bühne durch, bitte.
Aber danach wurde es dann so ein bisschen ruhiger und man hat sich, glaube ich, viel auch gegenseitig erzählt, was man so erlebt hat und wie wahnsinnig schnell jetzt doch diese Befreiung kam, dass dann eben, also irgendwann war dann die 5 vorm Komma in den Umfragen, aber das ist erst im Januar passiert. Also das ist alles eine ganz frische Entwicklung und so war man auch ein bisschen vielleicht selber verdattert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, dadurch, dass bei der Linken sehr viele Mitglieder ganz neu sind, waren natürlich auch viele da, die jetzt nicht seit Jahren sich mit der Partei vielleicht identifizieren und das spielte dabei vielleicht auch eine Rolle.
Wie groß war dabei all der Freude überhaupt noch die Überraschung, nachdem ja, wenn auch vielleicht erst in den letzten Wochen, aber durchaus in den Umfragen abzusehen war, dass das ein sehr gutes Ergebnis für die Linken wird?
Also ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der hatte so ein bisschen die Gegenthese aufgestellt. Der hat gesagt, die haben das schon die ganze Zeit gefeiert, bei denen ist da ein bisschen die Luft raus. Ich glaube eher, dass es tatsächlich so war, dass die schon auch noch sehr überwältigt waren von sich selbst und ihrer Wirkmächtigkeit.
Mhm. Ja, schauen wir uns mal an, wie es dazu gekommen ist, zu diesem sehr guten Ergebnis für die Linke, zu diesem Comeback. Welche Rolle spielt denn dabei das Spitzenpersonal der Linken, also die Personen in diesem Wahlkampf?
Also fangen wir mal mit den beiden Spitzenkandidaten an. Jan van Aken hat man vielleicht auch in den Fernsehrunden gesehen, in denen er präsent gewesen ist.
Mein Name ist Jan van Aken und ich finde, es sollte keine Milliardäre geben.
Der war Biowaffeninspekteur, der war bei Greenpeace, der hat für die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Israel gearbeitet. Also der hat schon viel von der Welt gesehen, ist relativ lässig, hat so einen hamburgischen Charme, würde ich mal sagen, und macht dadurch einen relativ souveränen Eindruck. Ich glaube, das hat über alle Generationen vielleicht Leute angesprochen. Dann haben wir die andere Spitzenkandidatin, Heidi Reichinek.
Moin! Ich bin Heidi, ich sitze für die Linke im Bundestag und ich erkläre euch jetzt mal am Beispiel von Robert Habeck, wie verlogen Politik sein kann.
Die vor allen Dingen junge Leute anspricht, weil sie sehr präsent ist auf TikTok und die hat ursprünglich mal in Niedersachsen dann in der Jugendhilfe gearbeitet, hat also einen sozialen Hintergrund, auch von ihrer beruflichen Tätigkeit her, darüber spricht sie auch immer wieder, aber sie hat vor allen Dingen jüngere Leute angesprochen. Also ich habe selber daneben gestanden, wie zwei 16-Jährige vor Frau Reichinek standen, mit großen runden Augen, gesagt haben, wir lieben sie und ihre Politik, dürfen wir ein Selfie machen und dafür ist sie dann natürlich auch zu haben. Also das sind schon zwei, ich möchte sagen, besondere Personalien gewesen, mit denen sie an den Start gegangen sind. Und dann sind natürlich noch die Silberlocken zu erwähnen.
Gregor Gysi, Bodo Ramelow und Dietmar Bartsch. 210 Jahre Lebenserfahrung. Diese drei nicht mehr ganz jungen Herren wollen und sollen es richten für die Linke.
Also Gregor Gysi, der langjährige linken Politiker hier aus Berlin, Bodo Ramelow, ehemals thüringischer Ministerpräsident, und Dietmar Bartsch, langjähriger Fraktionsvorsitzender aus Mecklenburg-Vorpommern. Das sind die Silberlocken, alles drei ältere Herren. Aber weil die sich mit so einem gewissen selbstironischen Touch in das Rennen geworfen haben.
Ja, die haben sich ja wirklich selber so bezeichnet, ne? Mission Silberlocke, ja, ja.
Genau, die Silberlocken rocken. Und so gab es bei der Wahlparty auch Sprechchöre kurz. Jedenfalls haben die mit diesem Auftritt eben auch sehr viele Menschen angesprochen. Die Älteren, aber vielleicht auch, weil es so ein bisschen, die wirkten eben nicht so wie irgendwelche alten weißen Männer, sage ich mal verkürzt, sondern sie wirkten eben wie eigentlich ganz coole Typen, ja, auch wenn sie alt sind. Mhm. Und das zusammen hat relativ viel gemacht.
Ja, und diese Neuaufstellung beim Personal, die hängt ja schon auch eng zusammen mit dem Austritt von Sarah Wagenknecht bei der Linken im Herbst 2023.
Seit heute ist es offiziell. Sarah Wagenknecht will ihre eigene Partei gründen. Anfang kommenden Jahres soll die aus dem heute vorgestellten Verein Bündnis Sarah Wagenknecht hervorgehen. Neben Wagenknecht haben noch weitere Bundestagsabgeordnete die Linke verlassen, um sich dem neuen Bündnis anzuschließen.
Kann man sagen, brauchte die Linke diesen Austritt von Sarah Wagenknecht vielleicht, um sich weiterentwickeln zu können?
Also von heute aus gesehen würde ich sagen, auf jeden Fall, weil solange Sarah Wagenknecht noch dabei gewesen ist, war die Linke praktisch in so einer gelähmten Situation. Ja, was immer die Parteiführung, das war damals Janine Wissler und Martin Schirdewan, getan hat, ging es ja ganz schnell, und Sarah Wagenknecht hat dagegen geschossen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Sarah Wagenknecht kurz vor der Bundestagswahl 21 ein Buch geschrieben hat, in dem sie im Wesentlichen ihrer Verachtung für das linke Milieu Ausdruck verliehen hat. Also sowas spielte ja alles eine Rolle, und dadurch konnte die Linke auch nicht überzeugen, weil wenn die was beschlossen haben und in der nächsten Talkshow sagt Frau Wagenknecht das Gegenteil, da merkt man die Absicht und ist verstimmt und wendet sich ab, und genauso sah es aus. Ich glaube, dann, als dann auch Janine Wissler und Martin Schirdewan weg waren, da sind dann auch die letzten Leute, die gelegentlich quergetrieben haben, verstummt, und man konnte sich tatsächlich hinter den neuen Vorsitzenden Jan van Aken und Ines Schwertner versammeln, und man hat eben ganz stark, auch schon vor diesem Wahlkampf, soziale Themen in den Mittelpunkt gestellt, und darauf können sich eben tatsächlich auch alle verständigen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen, also es gibt ja so Themen, sage ich mal, wo gerade Linke vielleicht besonders beherzt miteinander streiten. Das ist zum Beispiel die Israel-Palästina-Gaza-Frage, sage ich mal verkürzt. Und da hat Jan van Aken im Vorfeld des Parteitages das geschafft, eine Einigung zwischen diesen verschiedenen Lagern herzustellen, sodass man sich dann tatsächlich auf dem Parteitag dazu hinter einem Antrag, den man da nächtelang ausgearbeitet hatte, versammeln konnte. Das klingt für Außenstehende vielleicht gar nicht so spektakulär, aber wenn man weiß, dass der Berliner Landesverband darüber bald auseinandergeflogen ist, weiß man, das war also durchaus eine Leistung. Und so ähnlich ist es eben auch bei der Ukraine, wo es auch um Sprachregelungen geht. Also Jan van Aken sagt eben immer, wir sind gegen Waffenlieferungen, aber für humanitäre Hilfe. Mehrere linken Politiker sind dort gewesen und haben zum Beispiel medizinische Geräte zur Versorgung von Kriegsverwundeten dort hingebracht. Ja, also man sieht es schon aus Sicht der Ukrainer, das ist jedenfalls die Parteilinie, und nicht aus der Sicht des Kremls, das ist die Unterstellung Richtung Wagenknecht zum Beispiel.
Okay, also das heißt, die Linke hat auch ganz aktiv, schon bevor der Wahlkampf losging, nach dieser Trennung von Sarah Wagenknecht versucht, sich inhaltlich zu einigen und eine neue Einigkeit auch nach draußen zu strahlen?
Ja, das kann man so sagen. Und man kann eben auch sagen, dass die Welle, die jetzt ganz zum Schluss sich gezeigt hat, sich eben über einen längeren Prozess aufgebaut hat. Also schon unmittelbar nach dem Weggang von der Frau Wagenknecht und ihren Leuten gab es einen gewissen Zustrom an Mitgliedern. Es gab einen Videoclip bei dem ersten Parteitag nach der Abspaltung. Da sagte dann jemand, traurig und erleichtert zugleich, Sie sind weg. Jetzt können wir. Ja, diese Stimmung gab es eben auch. Und das hatte auch schon vor jetzt dem Hype oder der Welle, die wir gerade erleben, angefangen. Was dann noch eine Rolle spielte, auch für die Themensetzung im Wahlkampf, die haben wahnsinnig viele Haustürgespräche geführt in ganz Deutschland, mehrere hunderttausend.
Also das, wo dann so Teams von Tür zu Tür gehen, einfach mal klingeln und mit den Leuten reden?
Genau, also auf diese Geschichte sind wir auch immer wieder gestoßen, als wir mit den Leuten auf der Wahlparty gesprochen haben.
Eine ältere Frau an der Haustür mit türkischem Migrationshintergrund, die zu mir gesagt hat, danke, dass ihr das macht. Wir wissen sonst echt nicht mehr, wer überhaupt unsere Stimme noch ist. Das ist eigentlich das Beste gewesen daran.
Da sind so viele Menschen, die haben einfach echt uns erzählt, ich habe schon wieder eine Mieterhöhung im Briefkasten gehabt, 15%. Ich weiß nicht, wie ich das bezahlen soll. Lebensmittel sind teurer geworden, Energiekostennachzahlung 500 Euro, mein Lohn ist nicht gestiegen. Und so geht es ganz vielen Leuten und die merken aber, wir setzen es für die ein.
Also Mieten und Lebenskosten, das ist das wichtigste Thema für die Leute gewesen im Haustürwahlkampf. Und dann hat die Linke eben, ist damit umgegangen und hat diese Themen eben auch ganz nach vorne im Wahlkampf gestellt. Sie haben trotzdem klar gemacht, dass sie den Rechtsruck in der Migrationsdebatte zum Beispiel nicht mitmachen wollen. Aber ganz vorne hat gestanden die sozialen Fragen, die wirklich viele betreffen. Und das hat am Ende, glaube ich, dann auch verfangen, weil es ja genauso den Arbeiter betrifft wie das studentische Milieu. Also in den Großstädten sehen wir das ja sehr deutlich.
Die Linke hatte jetzt in den Umfragen vor der Wahl erst dann so richtig zugelegt. Ungefähr zu der Zeit, als im Bundestag der CDU-Antrag zur Migration mit Stimmen der AfD durchgekommen ist. Das war ja ein großes Thema. Wie stark hängt der Erfolg der Linken damit zusammen? Ist es mehr oder weniger zufällig, dass es der gleiche Zeitpunkt ist oder ist es auch ein kausaler Zusammenhang?
Ich glaube, dass es beides ist. Also ich meine, die Welle hatte sich schon aufgebaut, um mal in diesem maritimen Bild zu bleiben und erreichte ungefähr zu dieser Zeit die Wasseroberfläche, ja, und baute sich da auf. Aber dann kam eben Heidi Reicheneck mit ihrer Gegenrede gegen dieses Vorhaben von Friedrich Merz.
Aller politischen Differenzen zum Trotz hätte ich mir niemals vorstellen können, dass eine christlich-demokratische Partei diesen Dammbruch vollzieht und mit Rechtsextremen paktiert. Das ist es, was sie tun. Gemeinsam mit der FDP haben sie diese Mehrheiten gezielt gesucht. Und das ist das verdammte Problem. Und sie verstehen es bis jetzt noch nicht.
Und die ist wirklich durch die Decke gegangen. Damit hat sie wirklich eine breite Öffentlichkeit erreicht. Und das hat diesen Effekt, der sowieso da war, eben nochmal dramatisch verstärkt. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass Anfang Januar hatten wir die 5% noch nicht. Also das ist wirklich auf den letzten Metern. Und das beschreibt eben natürlich auch so ein bisschen die, vielleicht auch die Stimmung, die ich eingangs geschildert hatte, dass man eben auch selber immer noch zwischendurch kurz überlegen musste, wie einem eigentlich geschieht.
Und Uwe, wie sehr hängt der Erfolg der Linken denn zusammen mit der Abgrenzung von CDU und AfD und mit der klaren Positionierung gegen rechts? Und welchen Anteil haben wirklich die eigenen Themen?
In Zahlen kann man das schlecht sagen, aber was man auf jeden Fall sagen kann, auch im Zuge dieser Debatte, die wir erlebt haben, und wir haben ja auch an den Wahlergebnissen gesehen, dass die AfD sich verdoppelt hat, und es gibt doch relativ viele Menschen, denen es vor allen Dingen darauf ankommt, ein starkes Zeichen gegen rechts, sage ich mal, auch wieder etwas verkürzt, zu setzen. Und da hatte die Linke eben frische, neue Gesichter, während die SPD und die Grünen, an deren Zuverlässigkeit in dieser Hinsicht ich jetzt auch keinen Zweifel formulieren würde, aber hatten dann doch die etwas verbrauchteren Gesichter von Olaf Scholz und Robert Habeck. Und Da hat man sich vielleicht gedacht unter vielen Wählern, also wenn ich ein starkes Zeichen gegen rechts setzen will, dann gehe ich eben jetzt zu den Linken.
Ja, und bei der Wahl hat man jetzt gesehen in den Auswertungen, besonders junge Menschen wählen die Linke. Bei den Wählern von 18 bis 24, da ist die Linke klarer Wahlsieger mit einem Viertel der Stimmen. Und bei den U25-Wählern, da haben die auch im Vergleich zur letzten Wahl satte 17 Prozentpunkte zugelegt. Das sind auch die Leute, die viel auf TikTok unterwegs sind. Und da ist die Linke ja auch besonders erfolgreich. Wie groß ist da der Zusammenhang?
Ich glaube, da gibt es ganz klar einen Zusammenhang, weil irgendwann hatte dann auch Heidi Reicheneck mit dem, was sie in den sozialen Medien so machte, was sie schon länger tut, hat sie dann tatsächlich so eine Hürde genommen oder so eine Decke durchstoßen, wo dann das tatsächlich zu einer Art Trend wird und sich dann umso stärker vervielfältigt. Und sie ist dann eben, glaube ich, für viele junge Leute, weil sie selber auch ziemlich jung ist, überzeugendes Angebot. Also ich weiß, dass sie am Anfang gezögert hat, auf TikTok zu gehen, weil sie sich eigentlich schon zu alt dafür fühlte. Aber man hat es dann doch gemacht, um die Leute zu kriegen. Und jetzt plötzlich über einen relativ kurzen Zeitraum ist Heidi Reicheneck so ein bisschen ein Star geworden. Und das, finde ich, ist eine sehr interessante Entwicklung. Man weiß ja immer nie, wie lange sowas hält, weil das eben, finde ich, ja auch ein bisschen Magie ist. Ja, also als Frau Wagenknecht aus der Partei ausgetreten ist und ihr eigenes Ding anfing zu machen, hat man ja auch das Gefühl, die ist durch nichts zu stoppen. Mhm. Und sie ist eben ein Star und die Magie ist auf ihrer Seite. Und interessanterweise, wenn man sie jetzt in den letzten Wochen gesehen hat, hatte sich dieser Eindruck so ein bisschen verbraucht. Mhm. Und bei Heidi Reicheneck ist eben der Glanz im Moment da. Und ich glaube, sie ist auch wild entschlossen, diese Welle zu reiten, solange das gut möglich ist. Und sie haben natürlich jetzt dadurch, dass sie im Bundestag jetzt wieder als eine Fraktion einziehen, haben sie auch wieder mehr Möglichkeit, sich auch im Bundestag zu zeigen und ihre Politik da zu verfolgen. Und es gibt auch schon ein 100-Tage-Programm für die ersten 100 Tage im neuen Bundestag und so. Also man ist da mächtig hinterher.
Welche Rolle kann die Partei denn jetzt mit diesem Erfolg im Bundestag überhaupt spielen? Also sie kommt ja nicht in die Regierung rein, sondern bleibt da in der Opposition mit 64 Sitzen im Bundestag. Wie viel können die überhaupt reißen?
Das ist ja ganz interessant. Also die haben ja auch im Wahlkampf darauf gesetzt, dass sie sowieso Oppositionspartei bleiben. Also alle wollen regieren, wir wollen verändern, war der Slogan. Und die beiden Beispiele, die man da immer anbringt, sind zum einen der Mindestlohn, den die Linke als erstes gefordert hat, zu Zeiten, als sie noch dafür verlacht worden ist. Inzwischen gibt's den ja längst, wie wir wissen. Und das andere Beispiel, das Jan van Aken dann immer ins Spiel bringt, ist seine Tätigkeit bei Greenpeace. Also Greenpeace hat wahnsinnig viel erreicht. Ist jetzt schon ein bisschen her, die letzten großen Erfolge, aber hat viel erreicht, auch in der Diskussion in dieser Gesellschaft. Und die waren nie im Parlament, also nicht mal als Opposition. Das heißt, man muss nicht zwingend regieren, um etwas zu verändern. Darauf setzt man sehr stark. Und dann ist die Linke, so wie ich sie kennengelernt habe als Beobachter, eben tatsächlich auch in der Opposition ziemlich stark und fleißig. Allein schon, was die an kleinen Anfragen raushauen und damit immer wieder, also zu ihren Themen, ne, funktioniert der Mietendeckel? Warum nicht? Wie verhält es sich mit den Leuten, die Mindestlohn bekommen? Wie viele Leute sind gewerkschaftlich organisiert überhaupt? Also solche Fragestellungen, die immer auch die soziale Frage sehr zentral berühren, solche Fragen bringen sie da zur Sprache. Und damit treiben sie natürlich auch die anderen Parteien ein bisschen vor sich her. Und so wird es sein. Also so werden wir es erleben. Die wollen jetzt zum Thema Kita, wollen sie sogar einen Gipfel machen. Sie wollen auch zum Mietengipfel machen, wo sie sich mit ganz vielen Akteuren aus der Gesellschaft treffen und eben mit solchen Formaten jetzt auch Druck aufbauen. Ich bin da sehr gespannt. Die Herausforderung, die sie dabei zu bewältigen haben, ist, dass jetzt relativ viele Leute auch von hinteren Listenplätzen ins Parlament einziehen, von denen man nicht weiß, wie gut fügen die sich ein, hat man überhaupt, also kann man die, ich will jetzt nicht sagen steuern, weil das einen falschen Eindruck hinterlässt, aber inwiefern sind da auch ein paar Verstrahlte, salopp gesagt, dabei, mit denen man einfach in so einer Gruppenformation nicht klarkommt. Das gibt es bei der Linken durchaus als Phänomen. Und das wird sich jetzt alles zeigen. Und dann muss man eben auch sich, also sie wollen weiter diese Haustürgespräche führen.
Wir werden rausgehen, da wo die Menschen sind. Wir werden weiterhin an die Haustüren klopfen.
100.000 im Jahr, hat Frau Schwertner gesagt.
Also auch wenn nicht Wahlkampf ist.
Auch wenn nicht Wahlkampf ist. Na, sie hatten die Idee schon vor dem Wahlkampf. Sie wollten diese Haustürgespräche machen, schon bevor wir überhaupt wussten, dass es vorgezogene Neuwahlen gibt. Weil sie gesagt haben, wir reden mit den Leuten und die Themen, die sie uns sagen, tun wir nach vorn. Und so haben sie es dann auch gemacht. Und jetzt kam ein ganz neues Gesicht, die neue Parteivorsitzende Ines Schwertner. So, aber Lichtenberg ist eben auch ein Bezirk, in dem die AfD sehr stark ist und eine prominente Kandidatin hat, nämlich Beatrix von Storch.
In Berlin-Lichtenberg waren wir an 68.000 Haustüren. Jede zweite Haustür in Lichtenberg haben wir geklopft und mit den Menschen gesprochen.
Und jetzt hat Frau Schwertner das Direktmandat bekommen und Frau von Storch dabei überflügeln können, als jemand, von dessen Existenz vor 2 Jahren noch niemand in Lichtenberg wusste. Und sie sagt eben, das kann eine Strategie im Umgang mit der AfD im Osten sein.
In Zukunft auch künftig Direktwahlkreise zu gewinnen und auch der AfD den Osten wieder streitig zu machen. Wir werden ihnen den Osten nicht überlassen. Das kann ich Ihnen auch versprechen.
Wie bewertest du das strategisch, diese anscheinend relativ exklusive Strategie dieser Bürgernähe durch Haustürwahlkampf auch außerhalb des Wahlkampfes?
Also gegen Populismus, gegen alles das, was wir auch in Amerika sehen, an der Arbeit mit falschen Behauptungen, die dann viral gehen und einer parallelen Öffentlichkeit, weil zum Beispiel öffentlich-rechtliche dann auch gar und Zeitungen gar nicht mehr zur Kenntnis genommen werden, sondern man nur in seiner Bubble unterwegs ist. Alles das sind ja Sachen, die möglicherweise auch der AfD nutzen können oder die AfD sich eben auch zunutze machen kann. Und ich glaube, das direkte Gespräch, wenn die Linke das durchhält, können sie zumindest der AfD etwas abnehmen. Ich weiß nicht, wie viel.
Ja. Ja, bleiben wir kurz beim Verhältnis zur AfD. Die Linke wird ja in der Opposition weit weniger Sitze bekommen als die AfD. Was kann denn die Linke jetzt mit Blick auf so eine starke AfD überhaupt ausrichten?
Naja, sie kann eben auf die soziale Frage abheben, wie wir das jetzt ja auch gesehen haben. Nun hat die AfD ja auch soziale Themen zum Teil im Programm, aber es gibt ja ein grundsätzlich anderes Staatsverständnis. Also bei der Linken sagt man, wer nicht kann, dann muss der Staat dafür sorgen, dass demjenigen geholfen wird. Und die AfD sagt ja vor allen Dingen so wenig Staat wie möglich. So wenig Staat wie möglich, das heißt dann natürlich auch weniger staatliche Unterstützungssysteme.
Ja. Ja.
Und ich glaube, an der Stelle kann man sich positionieren. Und dann gibt es immer so etwas wie Trend oder Moden. Ich habe es vorhin am Beispiel erst Wagenknecht, dann Reichenegg im Rampenlicht dargestellt. Es gibt auch immer etwas, was unerklärbar bleibt und ein bisschen magisch.
Und was denkst du, Uwe, hält dieser Trend denn auch weiterhin an?
Also ich glaube, dass die soziale Fragestellung, so wie sie von der Linken vorangetrieben wird, absolut ihre Berechtigung hat. Und zwar eigentlich immer. Es muss jemand diese Frage stellen nach Arm und Reich und der Verteilung von Gütern. Und es muss auch jemand fragen, wie es eigentlich den Leuten geht, die es eben nicht so gut haben. So, und das macht die Linke im Bundestag mit großer Zuverlässigkeit. Es gibt eben Zeiten, da dringst du damit nicht durch. Jetzt dringt sie damit durch. Das ist für die Linke gut. Und jetzt geht es darum, das zu verstetigen, aber so, wie ich das verstehe. Also allein schon durch die Fortführung der Haustürgespräche, da sind sie wieder, und durch die Präsenz auch in den sozialen Medien, versuchen Sie Vorkehrungen zu treffen, dass es nachhaltig bleibt. Wir wissen nicht, ob Sie das in dieser Art und Weise durchhalten, aber zumindest versuchen Sie Vorkehrungen zu treffen, um das zu verstetigen. Das ist relativ umsichtig, sag ich mal jetzt als Außenstehender.
Uwe, vielen Dank dir.
Aber sehr gerne.
Die neuesten Infos, wie es nach der Bundestagswahl bei der Linken weitergeht, aber auch bei den anderen Parteien, findet ihr auf tagesschau.de. Da sind auch die Berichte von Uwe Jahn. Wir haben ja auch über Sarah Wagenknecht gesprochen, die aus der Linken ausgetreten ist, um ihre eigene Partei zu gründen. Das Bündnis Sarah Wagenknecht. Das BSW hat es jetzt bei der Wahl nicht in den Bundestag geschafft. Der MDR-Podcast mit dem Titel Sarah Wagenknecht, der fragt, wer ist die Frau zwischen Rhetorik und Populismus? Das ist unser Podcast-Tipp für euch. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Autor der heutigen Folge ist Sebastian Schwarzenböck. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbüsch. Produktion Viktor Weresch, Christine Frei und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss!